Ja, ihr wundert euch vielleicht, dass der Lobpreis schon so schnell vorbei ist heute. Ich kann euch trösten, es geht nach der Predigt noch wieder weiter. Wir haben uns das heute mal ein bisschen anders überlegt. Ich schaue erstmal so ein bisschen in die Runde hier, wer so da ist. Ja, schön, dass ihr hier seid. Heute in der Predigt habe ich die so genannt In Love with Jesus, weil es gibt ja zum Beispiel dieses Liederbuch oder so dieser Ausspruch, der kommt ja öfter mal vor, irgendwie In Love with Jesus. Und ich habe mir so gedacht, ist es nicht für einen Mann so ein bisschen komisch vielleicht zu sagen, ich liebe Jesus. So, das kann ja manchmal irgendwie so ein bisschen komisch sein, so vom Gefühl her. Oder wenn man das dann sogar noch singt, ich liebe Jesus so als Mann. Ich meine, wann habe ich meiner Frau das zum Beispiel das letzte Mal gesungen, dass ich sie liebe? Also bei Jesus mache ich das öfter irgendwie. Ist irgendwie ein bisschen komisch eigentlich, ne? Ja, man könnte ja auch sagen, reicht es nicht einfach, wenn man so an Gott glaubt? Weshalb reitet man so auf Jesus so viel rum? Also einfach an Gott glauben ist viel einfacher und reicht das nicht vielleicht auch? Ich meine, Vater oder Sohn sind sowieso eins, ist das so wichtig? Aber auch für eine Frau kann das komisch sein, zu sagen, ich liebe Jesus. Gerade wenn die Frau in einer Beziehung ist, also jedenfalls hatten Antje und ich das mal erlebt. Wir waren ein paar Jahre verheiratet und dann waren wir 1996 in Dresden auf dem Christival. Das war so ein großes christliches Festival. Da waren in der Innenstadt so Kleinkunstbühnen aufgebaut und da haben Antje und ich Musik gemacht auf einer kleinen Bühne und dann waren da auch Tontechniker, also so viele christliche Tontechniker hatten die da gar nicht in Dresden. Die hatten deshalb auch so andere Menschen, die halt keine Christen waren und Tontechniker dahin beordert, die haben dann diese Bühnen betreut. Naja, und dann hatten wir da auch einen nicht-christlichen Tontechniker und der hat dann mitgekriegt, wie Antje dann zu Jesus gesungen hat, so, ich liebe Jesus und mein Freund Jesus und so weiter. Und irgendwann hat er dann zu Antje gesagt, sag mal, der hat dann mitgekriegt, dass wir zusammen sind, also Antje und ich. Ist das für deinen Mann nicht so ein bisschen komisch, wenn du so zu Jesus singst und so, ich liebe dich und so? Ich meine, ist der nicht eifersüchtig irgendwie? So, ne, also kann auch irgendwie ein bisschen komisch rüberkommen. Und dazu kommt ja noch, dass Jesus unsichtbar ist. Ich meine, wie verrückt sind wir denn? Also, dass wir einen Unsichtbaren lieben. Also, ist schon ein bisschen seltsam. Ich will dem Ganzen heute mal so ein bisschen auf die Spur gehen. Erstmal mit der Frage, ist es wichtig, Jesus zu lieben? Also, man könnte ja sagen, entscheidend ist, dass ich einfach an Gott glaube. So, das ist dann vielleicht nicht so persönlich oder so, aber das reicht doch eigentlich. Aber an dieser Stelle muss ich schon mal nachhaken. An was glaubst du denn genau? Was ist dann das, was dein Glauben wirklich im Zentrum ausmacht? Ich will euch gerne jetzt mal hier so fragen, mich würde das mal interessieren, wenn du an dein Glauben denkst, was ist das Allerwichtigste an deinem Glauben? Was ist da das Allerwichtigste? Könnte ich da mal so ein paar Statements von euch hören jetzt so? Mag das jemand mal sagen? Ja, dass Jesus seine Sünden getragen hat, ja, alles für dich getan hat. Noch was? Geborgenheit. Dass er, also da meinst du Jesus dann mit oder Gott oder Jesus, ja? Ja, dass Jesus dich liebt, wie du bist. Ich wiederhole das, weil falls das im Internet gehört wird, dann wissen die Leute auch, was hier gesagt wird. Ja, aber ich höre so raus, ist doch bei vielen wirklich Jesus so in der Mitte, dass Jesus irgendwie eine ganz entscheidende Person ist. Und das ist natürlich die Frage in diesem Zusammenhang, wer ist Jesus eigentlich und wer ist Jesus für mich und wer ist Jesus für dich? Wenn ich das so sagen müsste, würde ich sagen, Jesus ist der Einzige, der mir ermöglicht hat, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er ist der Einzige, der das konnte, das wiederherzustellen. Und er hat es getan. auf eine Kurzform gebracht, würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, ohne Jesus wäre mein Leben nichts. Das klingt radikal, aber wenn ich mir das mal in aller Konsequenz klar mache, klar, hier gibt es viele schöne Sachen auf der Erde, wo ich mich auch selber dran freue. Aber letztendlich, ohne Jesus wäre mein Leben nichts. Es wäre letztendlich, es würde so verpuffen und das wäre es. Das muss man natürlich manchen Leuten erklären. Das tue ich auch mal an dieser Stelle. Und auch für uns Christen ist es gut, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen, weil ich merke, dieses Wissen wird auch schnell wieder überdeckt von anderen Dingen. Gott hat zwei Grundsätze geschaffen, die unumstößlich sind. Also würde ich das jetzt ausdrücken. Das erste ist, Gott ist hundertprozentig gut und in seiner Nähe kann auch nur das Gute bestehen. So ist Gott. Er ist so gut, dass in seiner Nähe auch nur das Gute Bestand hat. Da nützt es nichts, dass wir darüber diskutieren, ist das so oder vielleicht doch nicht ganz so. Nee, das ist so, das wird in der Bibel so beschrieben. Ein zweiter Grundsatz, der von Gott gegeben ist, das Böse wird mit dem Tod bestraft. Das müsste man jetzt eigentlich erklären. Es ist natürlich nicht immer so direkt so. Man muss auch unterscheiden zwischen geistlichem Tod und natürlichem Tod. Aber letztendlich wird das Böse mit dem Tod bestraft. Und das sind so Grundsätze, die von Gott gegeben sind, die wir nicht ändern können. Die können wir auch nicht wegdiskutieren oder sagen, das ist vielleicht nicht so wichtig, das sind ganz zentrale Dinge. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und seit Adam und Eva wissen wir, dass eigentlich jeder Mensch irgendwann auch Dinge tut, die nicht gut sind, die man vielleicht auch bereut. Aber egal, also auf jeden Fall kann kein Mensch so gut sein, dass er in Gottes Nähe bestehen kann. Das schafft kein Mensch. Und das ist das große Problem, was wir haben, was wir Menschen haben. Dass wir nicht in Gottes Gegenwart bestehen können. Wir schaffen es nicht, so gut zu sein, dass wir dort bestehen können. Und da haben die Menschen nun unterschiedlich reagiert auf dieses Problem. Manche, die blenden das einfach aus. Die sagen, wieso, ich merke doch jetzt nichts davon. Ich kann auch jetzt hier mal Spaß haben, ich kann auch mein Ding machen. Ist doch egal, merke ich doch keinen Unterschied. Die blenden das einfach aus. Und dann gibt es andere Menschen, die haben ein Bewusstsein dafür bekommen, dass da was im Argen liegt, dass diese Beziehung zu Gott nicht da ist und die versuchen dann, Gott durch gute Taten zu beeindrucken. Religion nennt man das auch, dass sie gute Taten tun und sich dann erhoffen, dass sie dadurch wieder mit Gott verbunden sein können. Aber das Problem ist, das funktioniert nicht. Es steht auch irgendwo in der Bibel, ich habe es die Stelle gerade nicht parat, dass wir Gott nicht durch unsere guten Taten beeindrucken können. Es funktioniert nicht, dass wir von uns aus diese Verbindung wieder zu Gott hinkriegen. Es gibt ja, früher wurde mal immer so dieses Bild gemalt von diesem Sund, also dieser großen Kuhle. Und auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite der Mensch. Und der Mensch versucht dann da irgendwie rüberzukommen über diesen Graben, versucht er irgendwelche Konstruktionen zu bauen, dass er da zu Gott kommt, aber das schafft er nicht. Das Gute ist aber, das wissen wir auch, dass Jesus das für uns getan hat. Jesus hat all diese Schuld, die wir haben, all das Böse, was auch in unserem Leben kommen wird, hat er auf sich genommen als ein unschuldiges Opfer. Er hat diese Strafe auf sich genommen, die das Böse eigentlich verdient hat. Und wenn wir uns von Jesus unsere Schuld vergeben lassen, dann sind wir wieder gut. Dann können wir wieder in Gottes Gegenwart bestehen. Dann können wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und ja, also ich merke, ich muss mir das immer mal wieder klar machen, weil das wird so schnell selbstverständlich. Ohne Jesus wäre mein Leben wirklich nichts. Was wäre mein Leben, wenn ich keine Gemeinschaft mit Gott haben könnte? Okay, ich könnte hier auf der Erde ein bisschen meinen Interessen nachgehen, könnte meine Hobbys ausleben, Aber irgendwann ist das auch alles weg. Jesus hat mein größtes und dein größtes Problem gelöst. Und er hat uns gezeigt, wie wir hier leben können. Es ist da wichtig, Jesus zu lieben. Ich will an dieser Stelle mal sagen, dass es bei der Liebe nicht um erotische Liebe geht. Das denken ja manche, wenn sie solche Sätze irgendwie hören. Ich liebe Jesus, ja, der liebreizende Jesus, der hatte so schönes, lockiges Haar und war ein gut gebauter junger Mann irgendwie so. Nein, es geht nicht um erotische Liebe. In der Bibel steht hier der Begriff Agapao, das ist das Verb, das wird einfach so mit Lieben übersetzt. Aber gemeint ist die Ausrichtung des Willens und das Sich-Freuen an etwas. Der Begriff wird besonders für die Liebe Gottes zu den Menschen und umgekehrt gebraucht. Man spricht beim Substantiv auch von der Agape-Liebe. Das ist da gemeint, dass wir unseren Willen auf Jesus ausrichten und dass wir uns an ihm freuen. Es ist also wichtig, dass wir als Christen unseren Willen auf Jesus ausrichten und uns freuen an Jesus. Die Frage kann man eigentlich nur stellen, wenn man gar nicht verstanden hat, was Jesus für uns getan hat. Und das wäre ja auch verständlich, weil dieses ganze Ding, diesem Problem, was wir haben, das liegt ja großenteils in der Zukunft. Das sind ja so Sachen, die kann man jetzt keinem anderen Menschen so wirklich erklären, so nach dem Motto, so und so sieht's aus und ah ja, jetzt verstehe ich's. Nein, diese Dinge, da geht's um das Leben nach unserem irdischen Tod. Da ist natürlich Glaube vorausgesetzt, dass wir das glauben. Das Leben hier ist nur eine Vorbereitung darauf. Aber das ist nicht Thema dieser Predigt heute. Deshalb bitte ich euch, wenn ihr da irgendwie noch Fragezeichen habt, dass ihr in der Bibel lest, da ist das gut erklärt. Die meisten von uns hier in dem Raum stehen ja an einem ganz anderen Punkt. Für uns ist dieses grundlegende Ding eigentlich klar. Aber wir müssen uns auch immer mal wieder daran erinnern, dass wir Jesus lieben. Und das kennt man vielleicht auch aus der Beziehung mit einem Menschen oder wenn man verheiratet ist oder so, dass irgendwann die Liebe so selbstverständlich wird und es ist gut, sich das mal wieder neu bewusst zu machen. So, ich komme jetzt zu meinem Hauptpunkt der Predigt. Wie kann ich einen Unsichtbaren lieben? Wie kann ich einen unsichtbaren Jesus lieben? Also ich habe mal angefangen zu überlegen, es gibt ja Wochenendbeziehungen. Also Antje und ich hatten das auch am Anfang unserer Freundschaft, dass wir ein Jahr lang eine Wochenendbeziehung hatten. Da habe ich Antje in der Woche nicht gesehen. Also sie war quasi unsichtbar für mich. Und ich habe sie dann so ungefähr alles zweite Wochenende dann gesehen. Und da habe ich mich natürlich drauf gefreut, sie dann wiederzusehen. Oder Fernbeziehung, vielleicht beschreibt es das noch eher. Also wir waren ein paar Jahre verheiratet und 1999 war ich für 2 Monate in Amerika. Und da hatten Antje und ich dann eine Fernbeziehung. Da haben wir uns auch nicht gesehen, es gab noch kein Skype und sowas. Aber wir wussten, dass der andere da ist und wir hatten sogar einen Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren. Das war für uns die Revolution. Wir hatten nämlich uns E-Mails geschrieben. Das war damals noch ganz neu. Also heutzutage lacht man darüber und da gibt es noch wieder ganz andere Sachen. Aber naja, das erklärt es aber vielleicht auch nicht so ganz, wie das mit Gott ist. Ich meine, Jesus bezeichnet sich auch als den Bräutigam und uns als die Braut. Und dass wir uns irgendwann wieder treffen bei diesem sogenannten Hochzeitsmahl des Lammes, also wo wir uns dann wiedersehen, wo wir uns jetzt noch nicht sehen, aber wir irgendwann sehen wir uns. Und irgendwie ist das aber noch krasser. Agapao, wir freuen uns auf Jesus, unser Wille ist auf ihn ausgerichtet. Ich denke mal, dass die meisten von uns hier Jesus lieben, ist klar. Aber wie kannst du den unsichtbaren Jesus dann lieben? Ich habe dazu 3 Gedanken mir gemacht, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Das erste, wie können wir Jesus lieben? sind natürliche Taten der Liebe. Dahinter steht so die Frage, wie äußert sich die Liebe zu Jesus? Also wenn wir so an eine Beziehung zu einem Menschen denken, ist es ja auch so, wenn wir den Menschen ganz doll lieb haben, dann verändern wir unser Leben auch ein bisschen. Dann tun wir Sachen, die wir vorher nicht getan haben. Aber das ist auch nicht so, dass wir da groß drüber nachdenken, ja, tue ich es jetzt oder tue ich es nicht? Das ist völlig klar. Wenn ich einen Menschen so doll liebe, dann tue ich einfach bestimmte Sachen, weil ich ihn so lieb habe. Und ich weiß, er mag das. Und das ist keine große Überlegung. Man tut vielleicht irgendwelche verrückten Sachen oder man ändert eine schlechte Gewohnheit oder so. Ich denke, das kennen wir hier und da in der Beziehung mit Menschen, dass wir da gar nicht groß drüber nachdenken. Natürliche Taten der Liebe. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Das beschreibt genau dieses Ding. Wenn du dich auf Jesus freust, ihn wiederzusehen oder ihn überhaupt zu sehen nach deinem Tod, wenn du deinen Willen so auf ihn ausgerichtet hast, dann wirst du so leben, wie Jesus das gesagt hat. Das ist keine große Überlegung, ja, mache ich das jetzt oder nicht? Du wirst es einfach tun. Du wirst versuchen, dein Leben so in Einklang mit Jesus zu bringen. Bei mir ist es zum Beispiel so, in Bezug auf Gottesdienst, für mich ist das überhaupt kein Thema, ob ich jetzt sonntagmorgens aufstehe und in Gottesdienst gehe. Das ist für mich selbstverständlich, weil ich habe Jesus lieb und ich habe euch lieb. Ja, wir sind ja alle Geschwister und das ist für mich selbstverständlich. Da denke ich nicht drüber nach. Oder dass ich diene, dass ich in der Gemeinde Dienste übernehme, das ist für mich selbstverständlich. Das ist nicht so, dass ich drüber nachdenke, ja, opfere ich da jetzt meine Zeit und mein Geld und ich könnte ja auch andere Sachen machen. Nee, das macht mir einfach Freude, das ist für mich selbstverständlich. Und so hat jeder vielleicht bestimmte Dinge, die ihm auch so im Glaubensleben völlig selbstverständlich sind. Natürliche Taten der Liebe. Was in dir ist, das spiegelt sich nach außen wieder in deinen Worten und Taten. Deine Worte und Taten, die verraten quasi, ob du Jesus liebst. Das sind vielleicht bei jedem ein bisschen andere Sachen. Es geht jetzt nicht darum, das irgendwie zu vergleichen. Aber irgendwie merkt man das nach außen hin, was ihr innen da drin ist. Aber an dem Punkt bin ich auch so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, habe mich gefragt, ja, nun ist mein Leben ja nun auch nicht so 100% so, wie Jesus das wünscht. Und ich denke, das kennt ihr auch, dass es nicht so 100% Jesus-like ist, so. Was ist das denn, was da in uns drin ist? Was ist da drin? Da ist ja vielleicht dann auch nicht nur Gutes drin. Ich persönlich wünsche mir das auf jeden Fall noch viel mehr. Dass es noch viel mehr im Einklang mit Jesus ist und noch viel mehr so diese natürlichen Taten der Liebe einfach rauskommen. Wie kann ich den unsichtbaren Jesus lieben? Ich habe einen zweiten Gedanken, der mir ganz neu wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Der lautet, Jesus in dem Mitchristen sehen. Jesus hat gesagt, in Matthäus 25, Vers 40, da geht es eigentlich so um die Endzeit oder um das letzte Gericht. Und da sagt er, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Es ist ja so, dass wir hier so zusammen uns treffen als Geschwister. Also wenn wir uns das vorstellen, Jesus hat einen Vater im Himmel und wir haben auch diesen selben Vater, also wir sind Geschwister von Jesus. Aber dieser Begriff Brüder ist ein in der Bibel recht weit gefasster Begriff, also Adelphos steht da, also steht auch für Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft. Also das, die müssen jetzt nicht unbedingt genetisch verwandt sein oder so. Also es ist auch ein Begriff für Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft. Also das trifft ja auf uns zu. Zusammen sind wir Geschwister und ich finde das ganz erstaunlich, was Jesus hier sagt. Ich dachte vorher immer so ein bisschen, naja, es geht hauptsächlich darum, dass ich auf Jesus ausgerichtet bin, also dass ich direkt mit Jesus rede, dass ich direkt für Jesus irgendwie was tue, wobei das ja schwierig ist für einen Unsichtbaren. Und dass dieses Ding so, dass ich für meine Geschwister irgendwie was mache, das ist so ein bisschen da untergeordnet. Das ist auch gut, das sollen wir auch tun, aber es steht, also es ist nicht ganz so wichtig wie dieses direkte Leben mit Jesus. Da kann man sich ja mal vorstellen, was ist ich mache gerade stille Zeit zu Hause oder irgendwas, rede mit Jesus und dann klingelt das Telefon, einer von euch ruft mich an, hier, sag mal, ich habe gerade ein ganz großes Problem, kannst du mir mal eben helfen? Und dann sage ich so, nee, tut mir leid, sorry, ich bin gerade hier mit Jesus so dabei und so, keine Zeit. So, ne? Könnte ja passieren. Aber hier sagt Jesus, nee, was ihr für einen anderen Christen getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist nicht nur so, ja, da freue ich mich dann auch drüber, wenn ihr das dann auch noch macht, so. Nein, er sagt, das habt ihr für mich getan. Da ist so eine Gleichheit irgendwie da. Das fand ich ganz erstaunlich, dass wir also für Jesus etwas tun können, wenn wir unseren Geschwistern helfen. Also, wenn du Jesus zum Essen einladen möchtest, kein Problem. Lad ein hier, von hier auch zum Essen ein. Oder wenn du das Fahrrad von Jesus reparieren möchtest, kein Problem. Irgendjemand hat dir bestimmt ein kaputtes Fahrrad. Sondern reparier das. Ja. Das ist für Jesus. Ich meine, stellt euch das mal vor, wie krass ist das denn? Also das ist mir so wieder neu klar geworden. Das ist nicht so ein kleiner Extra-Bonus, wo wir uns dann noch so ein paar zusätzliche Punkte im Himmel irgendwie so besorgen können, wenn wir einem hier irgendwie helfen oder einem was Gutes tun. Es ist direkt für Jesus. Es ist auch nicht so als ob es für Jesus wäre. Nein, es ist für Jesus. Es ist so, als wenn wir das direkt für ihn getan haben. Ich finde diesen Gedanken so faszinierend. Das hat mich wieder neu so gepackt. Ich denke, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, Jesus unsere Liebe auszudrücken, weil wie viele Leute sind wir, wie viele Bedürfnisse sind da? Ist das nicht krass? Und das ist auch nicht berechnet. Also in diesem Kontext, wo Jesus das sagt, was ihr einem für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Das war nicht so, das war so eine Geschichte, die Jesus erzählt hatte, um etwas zu verdeutlichen. Da hat dieserjenige der hat anderen Menschen geholfen und der hat dann Jesus gesagt, wieso, wo habe ich denn für dich etwas getan? Ich habe doch nur diesen Menschen, die dann gerade da waren, denen habe ich geholfen. Und dann sagt Jesus, nee, das hast du für mich getan. Das war nicht berechnend von dieser Person. Der hat sich nicht vorher gedacht, haha, ich bin ganz clever. Ich tue einfach was für meine Mitmenschen. Und dann freut sich Jesus darüber, ja, dann stehe ich ganz toll da vor Jesus. Nee, so war das nicht. Es war nicht so berechnend, sondern er hat es wirklich aus Nächstenliebe getan. Ja, wie können wir den unsichtbaren Jesus lieben? Einen letzten Gedanken noch, das wäre der dritte. Jesus zuliebe etwas Gutes tun. Ich hatte ja vorhin von diesen natürlichen Taten der Liebe gesprochen, dass manche Sachen einfach so kommen, da denkt man nicht drüber nach, die macht man einfach, da verändert man sich und es ist völlig klar. Jesus sagt ja eine Sache in Markus 9, Vers 37. Wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Also Jesus hat da über die Kinder gesprochen, zu den Jüngern um ihn herum. Man könnte das, also im Urtext steht da, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also hier ist eine Tat beschrieben, dass jemand ein Kind aufnimmt. Das hätte er selber so, wenn er jetzt nicht zu Jesus gehören würde, vielleicht nicht gemacht. Aber Jesus zuliebe hat er es gemacht. Das ist der Punkt, den ich meine, dass es manche Dinge gibt, auch in unserem Leben, da würden wir von selber vielleicht nicht drauf kommen, das zu machen. Aber weil wir Jesus lieb haben, überwinden wir uns und tun es, Jesus zuliebe. Und dann sagt Jesus ja sogar, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist genauso wie der Punkt eben. Es ist nicht so, dass Jesus dann sagt, so ja, wer ein Kind aufnimmt oder irgendwas tut, was er sonst vielleicht nicht gemacht hätte, der kriegt noch irgendwie einen extra Punkt oder der ist auch ganz gut irgendwie, das finde ich ganz nett, ganz okay, dass du das machst. So. Nein, der nimmt mich auf. Wir nehmen Jesus auf. Ich finde das so krass, wie Jesus sich solidarisiert mit den Bedürftigen und mit den Kindern. Und hier will ich mal auf eine Sache hinweisen, also diese beiden letzten Gedanken, also dass wir Jesus im Mitmenschen sehen oder dass wir etwas tun, Jesus zuliebe, das sind nicht so Sachen, die jetzt unbedingt an unsere besten Freunde gerichtet sind. Natürlich sollen wir auch Gemeinschaft haben mit unseren besten Freunden, mit den Leuten, die wir sowieso kennen, sowieso mögen, wo wir uns sowieso verstehen. Das ist eine gute Sache, Freundschaften zu pflegen. Aber was Jesus hier meint, ist, dass wir etwas tun für Leute, mit denen wir sonst vielleicht nicht so viel zu tun hätten, die gerade bedürftig sind, die gerade ein großes Problem haben, die Hilfe brauchen. Kleine Kinder brauchen Hilfe. Auch Erwachsene brauchen in manchen Situationen gerade mal viel Hilfe. Das ist damit gemeint, dass wir es für diese Menschen tun. Nicht, dass wo uns das sowieso ganz leicht fällt, so nach dem Motto, ach, wir sollen jemanden einladen, ja, ich lade meine besten Freunde ein und lade ich ja Jesus ein, das ist alles super. Ist auch gut, aber Jesus meint hier, glaube ich, etwas anderes. Jesus solidarisiert sich besonders mit den Bedürftigen. Und besonders, wenn wir den Bedürftigen helfen, dann tun wir das direkt für Jesus. Ich denke, das ist immer gut, dass wir uns das in Erinnerung rufen, dass wir Jesus lieben. Warum Jesus so wichtig für uns ist, wer er für uns persönlich ist, was er für uns persönlich getan hat. Und ich denke, wir haben sehr viele Möglichkeiten, Jesus unsere Liebe auszudrücken. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch hier bei uns in der Gemeinde oder auch übergemeindlich. Ich bin da fasziniert davon und fände das gut, wenn wir da auch ein bisschen experimenteller drauf sind. Ich habe noch einen Schlussgedanken. Vielleicht könnt ihr als Lobpreis drüber schon mal nach oben kommen, wenn wir gleich nochmal vor Jesus gehen. Es gibt ja auch so Lieder, wo dann so eine Zeile ist, zum Beispiel, deine Schönheit wird nie vergehen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade für Männer vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig ist, sowas zu singen. Gemeint ist aber nicht die körperliche Schönheit von Jesus, weil keiner von uns hat Jesus leibhaftig gesehen. Und es ist in der Bibel auch nicht überliefert, wie Jesus ausgesehen hat. Also kann das gar nicht gemeint sein. Gemeint ist so seine geistliche Schönheit. Jesus ist hundertprozentig gut. Und was er gesagt hat, war auch hundertprozentig gut. Das war ohne schlechten Hintergedanken. Und auch was Jesus getan hat, das war nicht nur so irgendwie ganz nett. So, der nette, soziale, liebe Jesus irgendwie so. Nein, das war mega hammerfett. Das war so gut, da findet man eigentlich keine Worte für. Es ist unbeschreiblich gut. Und das ist, denke ich mal, so die höchste Form der Schönheit. So wie Jesus ist, das ist die höchste Form der Schönheit. Jesus ist vollkommen rein, er ist vollkommen gut, er ist vollkommen schön. Und ist es nicht angebracht, ihm das auch mal zu sagen, wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir in Liedern Jesus das sagen können, wo jeder einfach für sich persönlich vor Jesus treten kann und wo wir ihm unsere Liebe ausdrücken können.